Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
So, und da sind wir schon wieder. 3 Tage nach der ersten Folge und der Saisonvorschau Season 1 sind wir jetzt beim zweiten Teil der Saisonvorschau. Und weiter geht's direkt mit Fabi und Sören, die auch wieder am Start sind. Die können es auch kaum erwarten, nach der ersten Folge mit der zweiten weiterzumachen. Grüß euch, Jungs.
Hallo.
Ja, auch von meiner Seite aus Teil 2. Klappe die zweite. Oder wie
Klappe die zweite. Und weiter geht's mit der TSG Hoffenheim. Ja, es war mal wieder eine Saison eigentlich zum Vergessen, aber am Ende stand dann trotzdem die 4. Qualifikation im 8. Jahr fürs internationale Geschäft. Aber rund um die TSG Hoffenheim, Sören, Fabi, ist es quasi in der kompletten Sommerpause nie ruhig gewesen. Keine Ruhe im beschaulichen Hoffenheim. Hauptsächlich Theater auf der Führungsetage. Sportchef Rosen wurde nach 13 Jahren entlassen. Dafür wurde Frank Kramer interimsweise geholt. Pemmin Schwegler hat auch die Klamotten hingeschmissen. Also, und dann scheint sich das alles so ein bisschen auch noch weiter auf die Mannschaft runtergebrochen zu haben. Einige Abgänge vorne im Offensivbereich jetzt ganz aktuell, eigentlich mit der Transfer des Sommers. Maxi Bayer wechselt zum BVB. Wout Weghorst ist weg. Anthony Brooks ist weg. Also eigentlich nur Abgangsspieler. Nur auf der kommenden Seite hat die TSG bisher nur eine einzige Neuverpflichtung mit Alexander Praß von Graz geholt, linker Verteidiger. Ja, so und was die Innenverteidigung angeht, was eigentlich so das Hauptproblem der TSG der letzten Jahre war, da hat man eine Hiobsbotschaft nach der anderen hinnehmen müssen.
Ja, Wahnsinn. Also ich würde gerne mal beim Medizincheck der TSG teilnehmen. Vielleicht falle ich auch durch. Bei mir würde es dann allerdings Sinn machen. Du holst im Prinzip 2 vermeintliche Wunschspieler, Innenverteidiger, willst sie holen und dann fallen beide durch den Medizincheck. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig, ob das wirklich nur auf die gesundheitlichen Probleme oder Einschränkungen zurückzuführen ist oder weil dann doch der Geldgeber vielleicht doch andere Spieler haben möchte oder so. Also da steckt sicherlich noch ein bisschen mehr hinter, weil ich glaube gerade ein Omar Solé oder auch ein eben Amel Belakotschap, klar, der war lange verletzt, aber haben schon in den letzten Jahren eigentlich gezeigt, dass sie wettbewerbsfähig sind. Aber ganz, ganz merkwürdig, was im Moment bei der TSG im Umfeld passiert. Sicherlich dementsprechend auch schwierig eine Einschätzung zu finden, weil diese Mannschaft sicherlich dann eben auch nochmal anders aussehen wird, wenn das Transferfenster zu ist. Dann hast du noch die Geschichte mit Pellegrino Materazzo, wo dann ja ein Medium ihn quasi schon als neuen US-Trainer schreibt und er dann sich aber auch hinstellt und sagt, das stimmt alles gar nicht. Chaos-Club TSG, ich glaube, das kann man ganz gut so zusammenfassen. Ich bin gespannt. Sportlich will ich da noch gar keine Einschätzung geben, weil ich glaube, diese Mannschaft wird komplett anders aussehen in ein paar Wochen. Aber klar, irgendwie muss man sie einordnen und bei mir stehen sie im Moment auf Platz 15.
Oh, okay. Gut. Ja, Fabi, Sören hat es angesprochen. Also die Transfers in den nächsten Wochen, die müssen dann schon alle perfekt sitzen, um wettbewerbsfähig in die Saison zu gehen.
Ja, richtig. Trotzdem kann man über die Hoffenheimer glaube ich sagen, dass die Mannschaft irgendwas gibt mir immer das Gefühl, dass da vom Potenzial was in ihr steckt. Es wird jetzt die nächsten beiden Wochen mit Sicherheit noch der ein oder andere Transfer über die Bühne gehen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass man den Kader auch noch verstärken kann. Den größten Fehler, den man jetzt machen könnte, wäre in Panik zu verfallen. Man hat aber noch ein paar Tage Zeit und von daher glaube ich, dass sich die Hoffenheimer schon fangen werden. Ich glaube, die Schwachstellen sind allseits bekannt und von daher wenig überraschend, meine zweite Hälfte der Tabelle ist sozusagen vollends besetzt, glaube ich, und deswegen wird es zu Platz
9
reichen, genau.
Perfekt, okay. Ja, getragen in den letzten Jahren ja eigentlich immer von den Leistungen Oliver Baumann im Tor und vorne hat das dann André Kramaric meistens noch irgendwie gerichtet. Ja, wird sehr, sehr spannend werden bei der TSG, vor allem weil Bebou sich jetzt auch wieder am Knie verletzt hat. Also ich bin echt gespannt. Ein vermeintlicher Neuzugang mit Mergen Berisha haben sie ja, der letztes Jahr das Kreuzband gerissen hatte, der ist ja auch im Aufbautraining, ist ja auch quasi Neuzugang, hatten sie ja letztes Jahr aus Augsburg geholt. Ich bin gespannt. Ich hatte die TSG auf Platz 8 gesetzt. Also ich hoffe mal,
Siehst
die
du?
enttäuschen uns nicht, Fabi.
So weit liegen wir nicht auseinander und Matarazzo scheint ja die Rolle von Thomas Tuchel auch einzunehmen, zumindest jetzt noch, solange die Transfers noch ausbleiben. Aber ich gehe davon aus, wie gesagt, dass das eine oder andere noch passieren wird und dann wird man die Hoffenheimer in ruhigem Fahrtwasser auf Platz 9 durch die Ziellinie laufen sehen.
Gut, dann kommen wir ja zu der Sensation, zu dem Sensationsaufsteiger der letzten Saison. Ja, nach einem überragenden achten Platz in der Premierensaison müssen die Heidenheimer ja quasi den Verlust der kompletten Offensivabteilung verkraften. Aber das ist nicht weiter schlimm. Frank Schmidt geht weiter positiv auch jetzt in die neue Saison. Viele neue Spieler bei den Heidenheimern. Und auch dieses Jahr ist wieder das Ziel, in der Liga zu bleiben. Und ich denke, die Mannschaft ist so gefestigt, dass das auf jeden Fall ein Ziel ist, was sie am Ende der Saison auch erreichen können.
Boah, ja, gewagt, sicherlich, weil ich glaube, dass die Mannschaft zumindest qualitativ eher schlechter geworden ist im Vergleich zur vergangenen Saison. Du hast deinen Topstürmer verloren. Du hast mit Jan-Niklas Beste, finde ich, einen der besten Linksverteidiger der Liga der vergangenen Saison verloren und die nicht unbedingt ersetzt. Aber ich sehe es ähnlich. Ich glaube, was der Vorteil der Heidenheimer einfach sein kann, ist erstmal der Trainer Frank Schmidt. Und dann eben auch, ja, dass die Mannschaft dann eben auch Führungsköpfe hat, die diese Mannschaft eben auch ja, zusammenhalten. Das wird ein entscheidender Faktor sein in dieser Saison. Spannend wird sicherlich auch sein, wie so ein junger Paul Wanner sich schlagen wird. Er wird sicherlich sehr, sehr viel Spielzeit bekommen. Kann sicherlich auch überraschen. Ich sehe Heidenheim jetzt nicht unbedingt als Absteiger, aber sie werden sicherlich auch viele. Ja, wenig Konstanz an den Tag legen können, eben auch, weil sie ja qualitativ mit vier Mannschaften nicht unbedingt mithalten können. Gleichzeitig gibt es aber eben auch Teams, wo ich sie definitiv besser sehe. Und dementsprechend landet Heidenheim in meiner Einschätzung auf Platz 12.
Okay, das werden Sie, glaube ich, am Anfang, Ende der Saison auf jeden Fall gerne unterschreiben. Ja, Fabi, Sören hat schon die Neuverpflichtung angesprochen. Gerade Paul Wanner könnte einer, ja, der größten Überraschungen in diesem Jahr werden. Und allgemein so, was denkst du bei den Heidenheimern? Defensiv ja die Mannschaft komplett zusammengeblieben.
Ja, also ich glaube, dass die Heidenheimer so ein bisschen die Rolle der Freiburger einnehmen können, auch das nächste Jahr. Ganz einfach begründet, sehr, sehr ruhiges Umfeld, weniger Erwartungen, ein Top-Top-Trainer, die Möglichkeit, klar, du hast zwei Abgänge, hat Sören angesprochen, mit Beste und Kleindienst, die aber auch ein bisschen Geld in die Kasse gespült haben, das darf man auch nicht vergessen. Und am Ende des Tages wird es einfach darauf ankommen, dass man sich ähnlich auf das beschränkt, was man auch die letzte Saison gezeigt hat. Und ich glaube, dass die Ruhe und wenn jeder in der Mannschaft weiß, was er zu tun hat, jeder seine Rolle einnimmt, dass es dann ähnlich ablaufen kann wie in der letzten Saison. Und deswegen die ja, wahrscheinlich zweite Überraschung meiner Seite, glaube ich, Heidenheim wird den Platz 8 bestätigen können.
Oh, gewagt, gewagt, aber lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann lasst uns weitermachen mit dem Platz 6 der letzten Saison. Ja, trotz teilweise erschreckender Auftritte, gerade in der Rückrunde, wo gerade mal 20 Punkte nur noch geholt worden sind, geht es nach der Saisonanalyse auf jeden Fall mit Trainer Toppmöller in Frankfurt weiter. Die Frankfurter für mich dieses Jahr auch anhand der Transfers auch wieder eine ziemlich spannende Mannschaft mit extrem viel Potenzial. Wenn es denn abgerufen wird und der Trainer alles aus den Spielern ja so ein bisschen herauskitzelt und alle mal wieder ja aus sich herausgehen und nicht diese trägen Auftritte zu Hause und auch auswärts abliefern. Also ich glaube, die Frankfurter können dieses Jahr wieder richtig begeistern.
Was wäre das denn für ein Tabellenplatz? Welcher springt dabei raus aus deiner Sicht?
Ja, dadurch, dass ja, das ein oder andere Team noch kommt, habe ich die Frankfurter trotzdem nur auf Platz 6.
Ja, ich glaube, da würden die Frankfurter sich nicht beschweren, weil, also persönlich glaube ich auch, dass diese Mannschaft sehr, sehr viel Potenzial hat. Das ist klar. Ich glaube auch, dass ein Fabis Lieblingsspieler mit Ekeke sicherlich auch sich beweisen muss. Ich glaube, das ist klar. Er muss jetzt den Schritt gehen und zeigen, dass er auch in der Bundesliga ein Top-Stürmer werden kann. Sie haben spannende Spieler. Shan Usun wird sicherlich auch einer sein, den man auf dem Zettel haben muss, der auf sich aufmerksam machen muss. Hat er in Nürnberg fantastische Leistung gezeigt. Spieler mit viel Talent. Und dann hast du auch eigentlich einige Spieler, die schon das Ziel haben müssen, international dabei zu sein. Ich sehe die Problemstelle eher an der Seitenlinie. Ich glaube, dass Dino Topmöller diese Saison als Trainer bei der Eintracht nicht überleben wird, dass sie den Saisonstart auch eher in den Sand setzen und dass dadurch eben auch Unruhe in den Verein reinkommt. Dementsprechend sehe ich Frankfurt eher nur auf Platz 11.
Platz 11, okay, gut. Ja, du hast die ganzen Transfers schon angesprochen, Usun, dann haben wir natürlich noch Amendar, der jetzt in der Vorbereitung ja des Öfteren eine schlechte Figur abgeliefert hat, wurde ja schon letztes Jahr im Winter, glaube ich, die Verpflichtung getätigt, auch großes Potenzial soll ja so der Nachfolger von Pacho sein, der jetzt nach PSG gewechselt ist. Ja, dann haben wir noch Rasmus Christensen als rechter Verteidiger, ein Däne, Nationalspieler. Das dürfte auf jeden Fall eine Verstärkung sein auf den Außen. Und dann auf jeden Fall der Gewinner der Vorbereitung, letztes Jahr in der zweiten Liga beim KSC, sehr, sehr erfolgreich, hat jetzt auch eigentlich eine Stammplatzgarantie für die ersten Spiele, ist Igor Matanovic. Ist für mich auch ein Spieler, den man sich für die Managerspiele vielleicht mal zurechtlegen sollte. Ein Knipser für vorne drin, ziemlich kräftig, also könnte quasi der Part zur Ekitike sein. Und und Skiri glaube ich auch, dass er jetzt in seiner zweiten Saison in Frankfurt dann auch wieder den Leistungsstand abruft, den er in der letzten Saison dann in Köln hatte, wo er zu Frankfurt dann gewechselt war. Fabi, deine Einschätzung in Frankfurt dann auch positiv oder bist du da eher noch ein bisschen skeptisch?
Also ich mache es bei den Frankfurtern jetzt einfach mal ein bisschen kürzer und sage, dass die Frankfurter die Saison bei mir als Siebter beenden werden. Gleichzeitig aber die steile These, dass Topmöller der erste Trainer sein wird, der sozusagen seine Aufgaben entbunden wird, weil ich glaube, dass den Saisonstart ähnlich wie ihr beide das wahrscheinlich auch seht, in den Sand setzen wird. Trotzdem ist in der Mannschaft, da ist schon der ein oder andere dabei. Du hast Ekitike, wenn er zündet. Du hast immer noch Mario Götze, du hast Skiri, du hast eine super Abwehr letztendlich. Du hast einen sicheren Rückhalt mit Kevin Trapp. Und das sind alles Gründe, wo ich glaube, dass fürs internationale Geschäft wird es reichen, für Platz 7. Allerdings wird Topmüller der erste Trainer sein, der seinen Stuhl oder Platz räumen muss. Und von daher glaube ich, dass es im Laufe der Saison eine Frankfurter Mannschaft geben wird, die gewisse Power auf den Platz bringen wird, aber eben der Start vermeintlich schwierig verlaufen wird, zumal, glaube ich, die Frankfurter starten auch direkt mit dem Spiel beim BVB, oder?
Beim BVB Samstagabend und jetzt die erste Hürde im Pokal, glaube ich, beim Tabellenletzten in Braunschweig. Also da sollte man schon sehen, dass man da weiterkommt, um möglichst lange Ruhe zu bewahren im Laden, ne?
Absolut.
Ja, was die Transfererlöse angeht, haben die Frankfurter auch alles richtig gemacht. Patsche nach einem Jahr dann mal eben mit einem Plus von 31 Millionen an PSG weiterverkauft. Ja, bereits 2023 140 Millionen Transfererlöse, also Kohle müsste eigentlich satt vorhanden sein. So, muss man mal schauen, ob da die Frankfurter noch am Transfermarkt nochmal tätig werden oder nicht. Lassen wir uns da mal überraschen. So, und dann kommen wir zu der Mannschaft, Fabi, ja, die quasi mit dem Einkaufswagen so durch die Liga geschoben ist und alles eingepackt hat, was Tore schießen konnte, Tore verhindern konnte und extrem viel Potenzial hat. Kommen wir zum BVB. Sören, Neustart beim BVB. Auf allen Ebenen kann man, glaube ich, sagen. Nach dem Rücktritt von Edin Terzic in der Sommerpause ist jetzt Nuri Sahin der neue starke Mann an der Seitenlinie. Ein gewagtes Experiment beim BVB oder schon für die Zukunft Ja, das ist ein Transfer mit Potenzial.
Boah. Also Dortmund fällt mir persönlich noch wirklich schwer, das einzusetzen, einzuschätzen. Sie haben sicherlich auch, wenn du ein paar Transfers eben durchzählst, sicherlich Qualität dazu bekommen, auch Erfahrung dazu bekommen. Wenn ich an Pascal Groß denke, ich glaube, fürs Mittelfeld kann in dieser Mannschaft schon gut tun. Du hast einen Guirassy als sicherlich ein Update zu Füllkrug, der jetzt den Verein verlassen hat. Aber von der Personalie Nuri Sahin bin ich noch nicht zu 100% überzeugt. Wenn du Co-Trainer bist und jetzt in der neuen Rolle als Cheftrainer gleichzeitig aber auch für einen kompletten Neuanfang stehen sollst, ja, die Geschichte kaufe ich irgendwie den Verantwortlichen auch vom BVB, die kaufe ich noch nicht ab. Ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass der BVB die Saison eher enttäuschen wird, dass dort auch sehr, sehr viele Geschichten nochmal drumherum passieren werden. Und dass der BVB die Saison auf Platz 6 nur abschließen wird.
Okay, gut. So, und du, Fabi, als Bayern-Fan, der BVB hat ja jetzt, wie es früher der BVB den Bayern weitergegeben hat, die Liga kaputt gekauft. Waren es Einkäufe, die den BVB wirklich weiterbringen?
Ich gehe ein bisschen ähnlich in die Richtung von Sören. Ich glaube, dass der BVB Platz 5 bestätigen wird im nächsten Jahr. Ganz einfach, weil ich von Nuri Sahin überhaupt nicht überzeugt bin. Ich glaube auch, die Transfers, es sind keine schlechten Transfers. Versteht mich nicht falsch, aber du kaufst dir mit Sicherheit nicht die Klasse. Die Klasse letztendlich hinzu, die du eigentlich benötigen würdest, um sozusagen diesen mindestens zweiten Platz im deutschen Fußball zu zementieren. Das wird sich einfach auch im Laufe der Saison zeigen, dass es wieder Transfers waren, die dich qualitativ einfach nicht nach vorne bringen. Nuri Sahin gefällt mir auch von seiner Ausstrahlung, von der Art und Weise, wie er sich auch bei den Interviews oder Pressekonferenzen gibt, einfach überhaupt nicht. Und ehrlich, ich warne den BVB in einer gewissen Hinsicht davor, nach dem letzten Jahr wieder ein Jahr hinzulegen, was dann wiederum das zweite in Folge wäre, wo du der Musik hinterherläufst und die Mittel eigentlich da waren, um wirklich den Kader qualitativ zu verstärken. Was ich beispielsweise auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass man die Außenverteidigerposition nicht einfach in einer gewissen Hinsicht besetzen kann, wo man jetzt auf den Nachwuchs vertraut. Und ja, klar, du hast dann Spieler Niklas Süle, der es jetzt dann doch nochmal im Sommer ein Stück weit ernst nimmt, seinen Beruf oder seine Aufgabe, die er hat. Alles in allem für mich eine Mannschaft, die einfach ja natürlich irgendwo eine der Top-Mannschaften der Bundesliga ist und wahrscheinlich auch immer sein wird. Aber über Platz 5 hinaus wird es nicht reichen.
Okay. Wie siehst du den Transfer von Guirassy? Ich meine, letztes Jahr meiner Meinung nach natürlich eine Fabelsaison gespielt, teilweise auch überperformt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur, dass er die 15 Tore, das ist meine These jetzt für den BVB, also nicht mehr maximal 15 Tore beim BVB erzielt. Ja, jetzt schon die Verletzungsanfälligkeit nimmt er mit in die Saison, wird die ersten 3-4 Spiele ausfallen. Ob der BVB sich da einen Gefallen getan hat, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber jetzt mit dem Maxi-Bayer-Transfer natürlich richtigen Top-Transfer, 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und dann nur 30 Millionen gezahlt. Also da kann man den BVB eigentlich schon für beglückwünschen für den Transfer, oder?
Nein.
Nein? Meinst du, Maxi Bayer hat die erste Saison in Hoffenheim auch überperformt?
Ich glaube halt einfach, du hast mit Guirassy jemanden geholt. Das war gefühlt ein Muss-Transfer für den BVB aufgrund der Ausstiegsklausel. Es ist aber auch ein Stürmer, der zum einen in einem entsprechenden System in Szene gesetzt werden muss. Beim BVB ist es dann doch nochmal was anderes, glaube ich. Dann hast du mit Bayer jemanden geholt. Natürlich ist es ein Talent, ein vielversprechendes Talent. Aber ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass der BVB mal auch Transfers tätigt für die Bundesliga, dass du auf gewissen Namen Qualität transferierst. Die Möglichkeiten sind mit Sicherheit auch da. Du hast absolute Zugpferde, du hast das Stadion, du hast die Fans, du hast den Namen. Klar, letztes Jahr in der Champions League bist du im Finale gestanden. Und es waren einfach die Möglichkeiten da, wo man vielleicht auch mal in der einen oder anderen Situation dann auch mal ins Risiko gehen hätte können. Hat man nicht. Man ist den sicheren Weg gegangen mit Anton, mit Bayer, mit Girassi. Das muss sich aber alles zeigen, ob dann wirklich auch aus den Spielern das internationale Top-Level gekitzelt werden kann. Und das wage ich einfach in Summe oder pauschal dahingehend zu bezweifeln.
Also kann man eigentlich so festhalten, dass der BVB mal wieder eigentlich mehr in die Breite investiert hat, anstatt wirklich richtig in die Spitze?
Absolut. Und ich glaube, dass das auch eher Alibi-Transfers sind, um halt wirklich den Druck dann auch von den Schultern zu nehmen, weil wenn du halt wirkliche oder vermeintliche Topstars verpflichtest, dann musst du auch abliefern. Und so hast du natürlich dann auch wieder eine gute Ausrede, sage ich mal. Wenn es nicht so gut läuft, dann kannst du sagen, ja, aber wir haben doch einen Maxi Bayer, der wird nächste Saison oder darauf die Saison noch besser, dann werden wir auch besser sein. Nur als Beispiel jetzt, also ich glaube schon, dass die Verantwortlichen da sich auch ein bisschen gegen wehren wollen, plötzlich wieder Meisterschaftskandidat zu sein, denn so gut ist diese Mannschaft einfach nicht. Und ich glaube auch, dass sie so eine Champions-League-Saison, wie sie es in der vergangenen Saison gemacht haben, nicht nochmal spielen werden. Und der Topstar oder wirklich Qualität, das haben sie nicht dazu geholt. Von daher glaube ich, dass der BVB auch in dieser Saison eben auch kein Top-Team sein wird.
Okay, du hast den BVB auf 6 gesetzt, ne?
Ja.
Ich glaube, der Ansatz von Nuri Sahin muss einfach wieder sein, dass der BVB deutlich mehr Kontrolle in sein Spiel bekommt, mehr Ballbesitz. Er hat ja sowohl gegen tiefstehende Gegner seine Probleme gehabt, aber auch gerade gegen Mannschaften, die sie früh gepresst haben, gerade im Aufbau auch so seine Probleme gehabt, keine wirkliche Idee gehabt meistens. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das neue System da von Nuri Sahin funktionieren wird. Jetzt haben wir uns ziemlich über den BVB ausgelassen, nicht wirklich viel Positives hervorgenommen. Fabi, jetzt haben wir aber von deinem Bekannten, dem Sebastian, haben wir eine schöne Sprachnachricht bekommen. Die hören wir uns jetzt gleich mal im Anschluss an. Und da klingt eigentlich alles so ein bisschen durch die Dortmunder Brille, glaube ich, kann man so festhalten, oder? Klingt zumindest ziemlich positiv.
Ja, ist ja auch das gute Recht. Ich glaube, wir betrachten den BVB ja mit einer anderen Sichtweise, haben, glaube ich, auch vielleicht nochmal eine andere Erwartungshaltung. Und trotzdem kann es nicht schaden, dann eben auch aus Fansicht vielleicht dann eine Einschätzung zu bekommen. Schöne am Fußball. Woche für Woche können wir uns an unseren Aussagen messen lassen. Und ja, ich gebe dir recht, klingt optimistisch. Was mich beim BVB tatsächlich am meisten eigentlich so ein Stück weit gewundert hat, war diese Umsetzung von Terzic zu Sahin. Ich glaube, man hat Terzic auch in der einen oder anderen Situation vielleicht ein bisschen Unrecht getan, weil er führt die Mannschaft ins Champions League Finale. Klar, du hast in der Liga größtenteils nicht die eigenen Ansprüche erfüllen können. Trotz alledem hat er, glaube ich, aus der Mannschaft auch noch relativ viel rausholen können. Von daher, es wird sich zeigen, definitiv. Bin gespannt.
War ja eigentlich schon ein Schattentrainer in der letzten Saison hinterm Rücken von Edin Terzic. Ne? Aber sei es drum, lassen wir uns dann überraschen. Wir hören uns jetzt erstmal die kleine Sprachnachricht vom Sebastian an. Dafür schon mal vorab schon mal ein Dankeschön. Und dann ist dem Sören ein kleiner Fehler aufgefallen, den wir jetzt auch korrigieren werden. Nach dem BVB machen wir dann nicht mit den Bayern weiter, beziehungsweise RB weiter, sondern schieben mal kurz die Bremer noch wieder rein. Die haben wir nämlich komischerweise vergessen. So, jetzt hören wir mal kurz den Sebastian.
Einen wunderschönen guten Abend in alter Tradition des Podcasts aus dem wunderschönen Arnsberg von den Toren des Sauerlands. Mein Name ist Sebastian und ich habe die große Aufgabe, die Ehre, aber auch die Bürde, meinen Lieblingsverein Borussia Dortmund einmal kurz zu beleuchten im Hinblick auf die neue Saison 24-25. Ja, wo fang ich an? Wo höre ich auf? Man kann eigentlich nicht anfangen, ohne aufzuhören. Und damit meine ich einen kurzen Rückblick auf die letzte Saison zu werfen. Und zwar der 1.6. gefühlt eigentlich schon wieder Ewigkeiten her, durch EM und Olympia verschwimmen die Erinnerungen ein bisschen. Es kommt auch so langsam die Vorfreude wieder, weil es hat sich viel getan beim BVB. Vielleicht eine kurze Bilanz der letzten Saison, ein fünfter Platz, 63 Punkte, Pokal aus im Achtelfinale gegen Stuttgart. By the way, hochverdient kann und darf nicht der Anspruch ja, eines Tabellenzweiten und fast Meistergewinner der Vorsaison sein. Insbesondere diese Spiele gegen Stuttgart haben jedem Dortmund-Fan schmerzlich aufgezeigt, wo die großen Probleme des BVB sind. Und da hat jeder BVB-Fan oder ich sage jetzt mal ein Großteil der BVB-Fans auch gehofft, dass nach der Saison eine, ja, eine Zäsur eintritt, dass neue Besen gut kehren. Deswegen war das Aus von Edin Terzic auch aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt. Ricken als Watzke-Nachfolger auch ein bisschen unerwartet von dem einen oder anderen, aber in Dortmunder Insiderkreisen nie ein Thema, dass der Herr Kehl schon befördert wird, aus meiner Sicht auch völlig nachvollziehbar. Dazu wurde noch ein Herrn Mislintat zurückgeholt als technischer Direktor. Die Frage ist nur, was sind so seine Aufgaben? Weiß er selber? Ja, großer Aderlass, sehr gut. Gucken uns das Auftaktprogramm der Borussia an. Sieht gut aus. Die ersten Spiele mit einem Heimspiel gegen Frankfurt in Bremen, zu Hause gegen Heidenheim in Stuttgart mit der ersten Standardbestimmung und dann gegen Bochum. Ein guter Start wäre super wichtig, insbesondere für die neu formierte Mannschaft und den neuen Trainer Nuri Sahin, der jetzt alleine wirkt nach dem Abgang von Sven Bender. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Dafür wurde ja Lukas Piszczek geholt als Ergänzung. Aber insgesamt bleibt da aus meiner Sicht noch ein großes Fragezeichen zum Trainer. Wenn man Nuri Sahin in der Vorbereitung so immer zuhört, er hat immer wieder irgendwie was von Basics erzählt. Hohe Ketten, Präsenz in der Mitte, Diagonalbälle auf die Außen, die einfachen Tugenden, Kämpfen, Einsatz, ein frommer Wunsch, den die Borussia in vielen, vielen Spielen der, ja, der vergangenen Saison hat vermissen lassen. Ja, wofür steht Nuri Sahin? Also er scheint sehr, sehr beliebt innerhalb der Mannschaft zu sein, für eine offene, direkte, ehrliche Kommunikation bekannt. Hab da einige Spieler gehört, die haben sich sehr positiv über ihn geäußert. Das ist ja beim Herrn Terzic auch nicht immer so der Fall gewesen. Nichtsdestotrotz war dann unvermeidlich, aber auch einen kleinen Transferumschwung einzuleiten, der aus meiner Sicht auch dringend nötig war. Insbesondere da sind die Abgänge von, ja, Hummels und Reus natürlich zu erwähnen, die aus meiner Sicht gerade insbesondere Hummels auch ein Riesenloch hinterlassen von der Leistungsfähigkeit, aber natürlich auch als Spielerpersönlichkeit im Reus, der meiner Meinung nach ja, besser in den USA mittlerweile aufgehoben ist als in der Bundesliga. Und natürlich dann jetzt der Abgang von Niklas Füllkrug, der aus meiner Sicht auch nicht so eingeschlagen ist, wie viele hier in Dortmunder Kreisen auch gehypt haben. Dafür wurden dann junge Spieler wie etwa ein Maximilian Bayer verpflichtet, der jetzt eine starke Saison bei Hoffenheim absolviert hat, sowie ein Couto, der eine gute Saison bisher bei Girona gespielt hat als Außenverteidiger. Dazu zwei arrivierte Bundesliga-Kräfte, wobei ich den Transfer von Guirassy super finde. Aber auch man gespannt sein kann, wie er bei Dortmund einschlägt. Und Waldemar Anton, der natürlich auch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Führungspersönlichkeit als Kapitän von VfB mitbringt, von dem erwarte ich mir auch viel. Insgesamt wurden ja ein Spieler, der noch ganz wichtig ist, den ich noch was vergessen hätte, wäre Pascal Groß. Mittlerweile 33 Jahre und trotzdem 7 Millionen Ablöse schwer. Auf den hält Nuri Sahin anscheinend große Stücke, spielt in seinen Überlegungen, wie ich höre, eine große Rolle. Insgesamt wurden dann 80 Millionen investiert und 35 zurück erlöst aus Verkäufen. Kurz zum Kader, sehr jung, und gerade so, ich sage jetzt mal, die Abgänge von Hummels, Reus, Füllkrug haben den Altersschnitt derbe nach unten korrigiert, mit einem Bayer und einem Couto zum Beispiel. Ist Borussia Dortmund jetzt wieder, ich sag's mal, die talentierte Ausbildungsmannschaft auf den ersten Blick, die sie früher auch schon war und die, sag jetzt mal, auch erfolgreich gewesen ist. Was könnten noch für Abgänge passieren? Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich der Moukoko, der ist nicht mehr haltbar. Vielleicht ein Donny Malen, der noch geht. Man weiß nicht, was mit Giovanni Reyna passiert. Aber das bedingt natürlich auch dann noch eventuelle Zukäufe, wie zum Beispiel ein aus meiner Sicht noch dringend benötigter Außenverteidiger. So, das führt mich zu der Frage, mit welchem System spielt Borussia Dortmund denn? In der Vorbereitung war es jetzt ein 4-5-1 zuletzt. Mit Adeyemi vorne, gut, das wird dann irgendwann Gerassi sein oder eben Allaire, mal schauen. Wichtig ist ihm, wie schon eben gesagt, Außenverteidiger hochstehen, aber eine massierte, Mittepräsenz, wo Pascal Groß und ja, Nuri Scheiner eben auf Emre Can als Kapitän setzt, was sich aus meiner Sicht völlig kontraproduktiv dem Leistungsprinzip gegenübersteht. Leider Gottes verstehe ich nicht, warum er A. Kapitän bleibt und B. Weiter eine feste Größe. Das bleibt das Geheimnis von Nuri. Vielleicht aber auch ein 4-3-3 mit Malen, Adeyemi. Da gibt es noch zwei super geile Talente im Hintergrund mit Duranville und Bino Gittens. Die wären natürlich prädestiniert für schnelle Außengegenstöße. Aber was macht man dann mit dem Neuzugang Bayer? Da denke ich mir, könnte vielleicht auch ein 5-3-2 mal in Erwägung kommen bei dem Gedankenspiel, je nach Gegner, wo dann die Außenverteidiger hochstehen und eben mit Bayer und Gerassi gespielt wird. Es bleibt spannend, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur, das Gesamtauftreten von Borussia Dortmund muss um einiges besser werden. Nicht mehr hinten reinstellen wie in den Spielen gegen Leverkusen. Ganz gruselig, wie gesagt, die Spiele gegen den VfB. Deswegen schwer, überhaupt eine Prognose für diese nächste Saison zu bringen. Titel wird ja immer so vollmundig verkündet, dieser soll gespielt werden. Ich denke, realistisch ein Platz zwischen Platz 2 und 4 sollte angestrebt werden, weil Platz 5 wohl dieses Jahr nicht reichen wird für eine Champions League. Wenn es gut läuft, Platz 2, einer wird auf jeden Fall oben das Ding ziehen, ob die Leverkusener oder eben die Bayern. Ich bin mal gespannt, auch was die Leipziger noch noch im Tank haben. Aber vor allen Dingen für mich als BVB-Fan sind die Auftritte viel, viel wichtiger, dass man mit Herz, Leidenschaft die Mannschaft wieder spielen sieht und ein klares Spielsystem auch verinnerlicht sieht. Das war bei Edin Terzic nicht zu erkennen. So viel dazu. Ich hoffe, es wird eine spannende Saison. Borussia wird lange hoffentlich oben mitspielen können. Und ja, dann wünsche ich euch eine angenehme und spannende Bundesliga-Saison. Vielen Dank.
So, das war das Statement von Sebastian. Und wir haben ja schon vorweggenommen, ist alles sehr positiv. Wir werden uns dann wahrscheinlich nach 3, 4, 5 Spieltagen dann mal auf seine Aussagen wieder stürzen und mal schauen, was dabei so rumgekommen ist. So, Sören, SV Werder Bremen haben wir vergessen. Und jetzt kannst du direkt mal weitermachen mit den Bremern.
Ja, ich glaube, wir haben sie vergessen, weil sie noch grauer sind als andere graue Mäuse in dieser Liga, weil nicht viel Spannendes, zumindest aus objektiver Sicht, passiert ist am Bremer Osterdeich. Von daher ich persönlich kann schnell machen. Ich glaube, dass sie in der letzten Saison schon gewackelt haben, dass dort die Tendenz nach unten geht. Ich glaube, dass es diese Saison wirklich so weit sein wird. Gerade das Thema mit Marvin Ducksch ist ja auch noch nicht endgültig geklärt, ob er bleibt oder nicht bleibt. Du hattest letzte Saison das Thema Naby Keita, der Vertrag ist ja immer noch nicht aufgelöst jetzt. Und alles in allem glaube ich, dass Werder Bremen diese Saison wirklich auch unten mit dabei sein wird. Sie werden allerdings noch 2 Relegationsspiele bekommen, um sich in der Liga zu halten.
Okay.
Definitiv werden wir sie auf Platz 16 sehen.
Okay, also ganz so schlimm sehe ich es bei den Bremern jetzt nicht kommen. Ich habe es auf 13 gesetzt, aber ich gebe dir so ein bisschen recht. Also ich glaube, gerade die Rückrunde, wo sie quasi Platz 6 belegt hatten, eine starke Rückrunde gespielt und sich da auch weit vom Abstiegskampf ferngehalten. Jetzt hast du auf der Abgangsseite hast du nur Nick Woltemade, Bei Marvin Ducksch können wir wahrscheinlich so, wie man hört, auch von seiner Seite aus, wenn ein Angebot reinkommt, werden die Bremer wahrscheinlich nicht Nein sagen. Und dann muss man schauen, zu was diese Mannschaft dann zu leisten imstande ist. Marco Friedl hat jetzt die Vorbereitung auch ziemlich kritisch gesehen, wurde alles ziemlich locker angegangen, auch im Trainingslager. Zeigen, glaube ich, auch die Testspiele, 2 Siege aus 7 Testspielen. Das ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt perfekt für einen Bundesligisten. Und ja, bei den Neuzugängen hast du dann Keke Topf von Schalke, ehemaliger Bremer Juniorenspieler. Wird wahrscheinlich vorne in vorderster Front mit Marvin Ducksch zusammenspielen und weitestgehend wird die Mannschaft eigentlich zusammenbleiben wie in der vorherigen Saison. Also muss schon viel zusammenkommen, dass es wieder so positiv läuft für die Bremer. Fabi?
Ja, toll. Meine Tabelle muss ich einmal berichtigen, auf jeden Fall.
Möchtest du noch was traden?
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich total vergessen, warum auch immer. Ja, die Mannschaft, so wie Sören aussagt, ist eine der Mannschaften, die es ganz schwer haben wird. Tatsächlich, und deswegen würde ich sie bei mir auch gerne auf Platz 16 setzen. Den Rest eins nach vorne, bitte.
Okay, also Pauli auf 15 dann, okay.
Mhm. Ja. Okay. Und von daher, ja, die Mannschaft, wenn man den Kader durchgeht, wenn du jetzt Ducksch auch noch abgeben musst, ehrlicherweise, glaube ich, kann man ihnen auch gar nicht den großen Vorwurf machen, weil einfach die Mittel fehlen. Scheinbar finanziell so klamm, dass man die Mannschaft eben auch nicht wirklich verstärken kann. Das, was man letztes Jahr gesehen hat, die Zugänge. Ich bin gespannt tatsächlich, welches System auch gespielt werden wird. Aber ja, ich gebe euch beiden recht. Machen wir es kurz. Platz 16. Es wird schwierig.
Okay. So, und jetzt machen wir wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Nach dem BVB letztes Jahr auf Platz 4 reingekommen. RB Leipzig aufgrund ja, mangelnder Konstanz oder dem Willen nach noch mehr. Am Ende war es Platz 4. Ja, das Saisonziel war die Champions-League-Qualifikation, die wurde wieder ohne Probleme erreicht. Aber eigentlich war auch in der letzten Saison mehr drin für RB. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Es wird ja die Saison der Wahrheit, glaube ich, sein. Gerade auch für Marco Rose. Ich glaube, dass RB Leipzig dieses Jahr definitiv abliefern muss. In der Bundesliga, aber auch international. Ich finde, sie haben nach wie vor eine sehr, sehr gute Mannschaft beisammen. Klar, Dani Olmo nicht mehr dabei, aber sie haben mit Šeško und Openda ihre Top-Stürmer gehalten. Xavi ist wieder zurück, noch eine Laie. Das heißt also schon, dass sie diese Mannschaft weitestgehend zusammengehalten haben. Wer weiß, was noch bis August, Ende August passiert. Aber ich glaube, dass Leipzig diese Saison abliefern muss, Marco Rose abliefern muss, aber dass sie es auch tun werden. Und meine Prognose ist, dass Leipzig die Saison auf Platz 2 beenden wird und international ins Halbfinale der Champions League einziehen wird.
Okay. Ja, gut. Ja, du hast es gerade angesprochen, also einen großen Umbruch mussten die Leipziger in diesem Sommer eigentlich nicht verkraften wie die beiden Jahre davor. Einzig Dani Olmo hat es nach Barcelona gezogen, hat für RB auch ordentlich Kohle mitgemacht, knapp 60 Millionen waren es dann am Ende. Ja, transfermäßig wurde Antonio Nusa, 19-Jähriger aus Brügge geholt, Vertrag bis 2029, norwegischer Nationalspieler, ja, 22 Millionen, da setzen sie auf jeden Fall auch viele Hoffnungen rein. Soll so ein bisschen rechts außen spielen, nicht wirklich die Olmo-Position, aber bis zum Transferende will man wohl nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Mal gucken, wen RB dann noch aus dem Hut zaubert. Und ansonsten, ja, Blaswig wechselt nach Salzburg und als Ersatz wurde Van der Voort geholt, als zweiten Keeper hinter Gulagi. Und ja, bei den Leipzigern muss viel zusammenkommen, sage ich jetzt mal, dass sie ihre Leistung mal komplett über eine komplette Saison über die Strecke bringen. Letzte Saison viele Punkte immer wieder liegen lassen, früh geführt, sich dann hinten am Ende immer noch den Ausgleich einschenken lassen. Ja, international muss man sehen, wie die Gruppenauslosung der Champions League sein wird, aber da sollte das Ziel auf jeden Fall dann auch ja, vielleicht wieder für das Viertelfinale sein. Ich habe auch große Hoffnungen in RB, sehe sie allerdings die Saison auf Platz 3.
Also bei mir geht es eigentlich tatsächlich auch, ich ehrlicherweise bin ziemlich angetan, auch von den, oder freue mich auf die Neuzugänge. Vor allem Nusa. Tatsächlich, weil ich glaube, ein ganz, ganz spannender Spieler sein wird. Leipzig wird für mich Zweiter werden und eine ziemlich große Rolle im Pokal, glaube ich, spielen können. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie dieses Jahr oder kommende Saison auch das bestätigen, was längst überfällig war, wirklich möglichst weit vorne in der Tabelle mitzuspielen. Und mein Vizemeister RB Leipzig.
Wow. Okay. Gut, dann kommen wir zu der Mannschaft, die mit in der kommenden Saison mit einer Vizemeisterschaft mit Sicherheit nicht zufrieden sein wird, Fabi. Der FC Bayern. Es war geplant, einen großen Umbruch durchzuführen, quasi in einen kleinen Kaufrausch zu verfallen. Und bisher wurden viele Namen gehandelt und es ist momentan recht wenig passiert bisher auf der Zugangsseite bei den Bayern.
Findest du?
Finde ich, ja.
Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich eigentlich mit der Transferpolitik, vor allem auf der Zugangsseite, ziemlich zufrieden. Ich glaube, es war klar, dass du diesen Sommer keinen Blockbuster-Transfer à la Harry Kane umsetzen wirst. Mit Olise kam ein Spieler dazu, der ziemlich vielversprechend ist, glaube ich, nach dem, was man jetzt vor allem auch bei Olympia von ihm gesehen hat. Wenn er sich entsprechend integrieren kann, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Rolle spielen kann im Laufe der Saison mit seiner Spielweise. Dazu mit Palinha eine Holding Six sozusagen, wirklich ein Sechser, der die Position hält, der vor allem für defensive Stabilität sorgt, was mit Sicherheit zwei Positionen waren, auf denen definitiv Bedarf, glaube ich, vorhanden war. Dazu mit Stanisic jetzt einen Spieler zurückbekommen, der variabel einsetzbar ist in der Defensive. Das Konstrukt bildet sich ja so langsam heraus, dass Jo Kimmich letztendlich vielleicht eher die Achterposition spielen darf, kann. Und ich glaube, nach wie vor ist der Kader sehr, sehr gut besetzt in der Offensive mit Harry Kane, Musiala, Sané, Olise, den man absolut nicht vergessen darf dieses Jahr. Mein absoluter Geheimtipp, Mathys Tel, dessen Stern auch aufgehen kann mit all dem, was in ihm steckt. Und das größte Fragezeichen eigentlich nach den Abgängen von Matthijs de Ligt letztendlich in der Innenverteidigung für mich vorhanden ist. Von daher glaube ich eigentlich in Verbindung mit Company ein ziemlich spannendes Projekt vor uns liegt. Und meines Erachtens gehe ich mit voller Optimismus in die Saison und sage, der FC Bayern wird wieder Meister.
Okay, und das mit einem Trainer, Vincent Kompany?
Ja, was man aber halt auch erkennen darf, ist, glaube ich, an der Spielweise wird sich ein bisschen was verändern. Kompany ist ja ein Trainer, der eher den Stil bevorzugt, frühes Pressing, relativ hoch stehen, dazu dann ein paar Elemente von Pep Guardiola auch im Spiel implementiert. Das heißt, vor allem im Spielaufbau oder im Mittelfeld letztendlich in Dreiecken dafür Sorge zu tragen, dass immer Anspieloptionen letztendlich vorhanden sind. Technisch ist in der Mannschaft so viel Qualität, dass sie das auch umsetzen können. Der größte Schwachpunkt der Bayern bleibt eigentlich der, den man auch aus den Jahren zuvor kennt. Wenn du natürlich früh oder hoch angreifst, musst du natürlich die Umschaltsituationen entsprechend verteidigen können. Was aber letztendlich auch möglich ist, du hast Alphonso Davies in der Defensive, du hast mit Upamecano jemanden, der das Tempo gehen kann, mit Kim jemanden, der auch die Schnelligkeit besitzt, dazu Palinha als vielleicht fehlendes Puzzlestück, Pavlovic mit Sicherheit auch jemand, der die Position begleiten kann. Ich finde das ziemlich sexy, um ehrlich zu sein, und bin davon überzeugt, dass es erfolgreich sein wird und der FC Bayern Meister wird, und zwar souverän.
Das ist eine Ansage, Sören.
Das ist eine Ansage. Ich gehe insofern mit, dass Bayern Meister wird. Das glaube ich schon. Die Mannschaft ist definitiv gut genug, um die Liga zu gewinnen. Klar, man hatte jetzt, glaube ich, auch in den letzten Tagen und Wochen das Gefühl, durch die ganzen vermeintlichen Absagen, die es ja gab, dass das alles schlecht ist beim FC Bayern München und dass die Mannschaft nicht gut genug ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Fabi hat es relativ klar auch analysiert, wo die Stärken liegen. Meine Hoffnung ist einfach auch, dass du eben mit Vincent Kompany einen Trainer hast, der Spieler besser machen kann, gerade eben auch junge Defensivspieler. Meine Hoffnung ist wirklich groß, dass Upamecano vielleicht jetzt endlich auch einer der besten Verteidiger der Bundesliga wird. Er kann eigentlich oder bringt alles mit, konnte es so oft nicht abrufen. Und dass er jetzt sicherlich auch das Vertrauen bekommen hat und eben nicht der Spieler war, der den Verein verlassen muss, sondern eben Matthijs de Ligt. Du hast mit Kim, er war vor 2 Jahren der beste Verteidiger der Serie A und das bist du auch nicht ohne Grund. Also ich glaube schon, dass die Mannschaft auch defensiv nicht so schlecht ist. Den Faktor Palinha hat Fabi angesprochen. Also die Mannschaft wird abliefern. Die wird in der Bundesliga definitiv Meister. Wofür es dann international reicht, ich glaube, das können wir alle nicht wissen. Wichtig wird sein, dass sie dann eben auch, wenn es darauf ankommt, Anfang nächsten Jahres in Form sind, auch in der Champions League in den entscheidenden Duellen da zu sein. Aber für die Bundesliga mache ich mir überhaupt keine Gedanken und ich hoffe, dass wir einen FC Bayern sehen, der wirklich auch wieder Bock hat, Fußball zu spielen, der ja Deutschland sehr, sehr gut repräsentiert und das einfach wieder Spaß macht, Spiele von Bayern München anzusehen.
Viel Positives von euch beiden, das ist schön zu hören. Vielleicht ist Vincent Kompany dann auch wieder der erste Trainer nach Guardiola, der dann auch mal 2 Saisons am Stück bleibt. Ja, momentan die Bayern noch Personalkosten die nächsten Jahre von 95 Millionen erstmal diese abfinanzieren müssen. Auch eine kleine Hausnummer für entlassene Trainer. Aber wo wir so viel Positives haben, müssen wir auch leider noch auf was Negatives schauen. Einer, der da momentan ziemlich untergeht, Leon Goretzka, Fabi Sören. Kann man eigentlich, kann einem schon leid tun, der Junge. Deutet ja momentan wirklich alles darauf hin, dass sie ihn so mehr oder weniger so ein bisschen ja, vom Hof treiben wollen, ne?
Fabi?
Wie macht das den Eindruck für euch?
Sören, du hast ja angesetzt, also darfst du gerne zuerst.
Danke. Ich glaube, es ist schwierig, glaube ich, für ihn jetzt seine Position zu finden, zumal ja auch die Konkurrenz groß ist. Du hast einen Pavlovic, du hast jetzt eben Kimmich, der dann eben auch auf seiner Position jetzt wohl spielen soll. Ich glaube, wir brauchen alle nicht über die Qualitäten von Leon Goretzka sprechen. Für mich einer der besten nach wie vor, wenn er im Rhythmus ist, Box-to-Box-Spieler, die es gibt in der Bundesliga. Unfassbares Potenzial, aber im Moment scheint es einfach so der Fall zu sein, dass er ja, die Position, einfach besetzt ist. Und dementsprechend hoffe ich, dass er auf jeden Fall auch einen Verein findet, wenn es dann wirklich so kommt, auch wenn er bleiben möchte, wo er sich wohlfühlt. Wie gesagt, die Türen in Bochum stehen offen, an der Castropa, immer gern gesehen, nicht nur auf der Tribüne, sondern auch mit dem Bochum-Trikot an, auf dem Platz. Klar, das ist natürlich noch zu früh. Irgendwann wird er nach Bochum zurückkehren. Aber ich hoffe, dass er eine Station findet, wo er sich wohlfühlt, wo der Wert geschätzt wird und wo wir den besten Leon Goretzka sehen, den es gibt.
Mhm. Fabi, auch keine Möglichkeit mehr in der Bundesliga, da geht die Tendenz eher ins Ausland, oder?
Ich finde, ehrlicherweise tut man ihm Unrecht. Ja, in einer gewissen Hinsicht, glaube ich, muss da medial schon ziemlich viel einstecken, was aber nicht nur dem FC Bayern zuzuschreiben ist, sondern vor allem dann eben auch die Ausbotung bei der Nationalmannschaft. Trotzdem muss man fair sein und Fußball ist nach wie vor ein Leistungssport. Du spielst bei einer Mannschaft, die mit Sicherheit irgendwo noch zu den Top 5 in Europa zählt. Und was man bei Leon Goretzka natürlich auch sagen muss, natürlich hat er seine Qualitäten technisch, glaube ich allerdings, dass er sich irgendwo in der Rangfolge eher weiter hinten einpendeln muss. Und das ist jetzt auch nicht mal unbedingt ein Vorwurf oder wirklich extrem negativ gemeint, sondern ganz einfach, dass er vielleicht im Moment oder vielleicht dieses Jahr auch in einer Mannschaft spielt, wo seine Stärken eben nicht so gefragt sind wie vielleicht in der Vergangenheit. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Leon Goretzka ein Spieler ist, der lange Jahre beim FC Bayern jetzt mittlerweile schon ist und wirklich weiterentwickelt hat er sich nicht. Und das meine ich gar nicht spielerisch unbedingt, sondern in der Art und Weise, welche Rolle er in der Mannschaft oder in der Kabine auch spielt. Und er ist ein unheimlich smarter, kluger Kopf. Aber wie gerade eben schon beschrieben, also ich glaube, es ist dann halt vielleicht einfach das große Pech, was er dieses Jahr hat, dass seine Fähigkeiten in der Art und Weise nicht wirklich benötigt oder gefragt sind. Und mein großer Wunsch für ihn wäre, dass er einen Top-Club findet. Und wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, sehe ich ihn auf jeden Fall bei einem der Mailänder Vereine. Wäre für mich ein absoluter Genuss und dann würde ich auch mir hin und wieder das ein oder andere Serie A-Spiel angucken.
Das ist doch mal eine Ansage, Fabi. Das würde ich mir auch wünschen. Gut, so viel zum Thema Goretzka. Machen wir weiter mit der Mannschaft, die uns letztes Jahr die ganze Liga, alle Fans quasi sowas von begeistert hat. Kommen wir zum VfB Stuttgart, der Vorjahreszweite hinter Bayern 04 Leverkusen, musste diesen Sommer einige Leistungsträger leider abgeben, hat sich aber eigentlich wieder ganz gut verstärkt mit dem einen oder anderen ziemlich jungen Talent oder auch dem einen oder anderen gestandenen Bundesliga-Profi auch wieder eine ziemlich schlagkräftige Truppe für diese Saison zusammengebastelt und es ist wohl auch noch nicht Schluss, wie Sebastian Hoeneß heute sagte, man will wohl in der Verteidigung auch nochmal einen Spieler Qualität 1A holen, da müssen wir uns auch mal überraschen lassen. Und was man so jetzt in der Vorbereitung gesehen hat und auch jetzt im letzten Saisontest, kann man, glaube ich, auch in der kommenden Saison mit dem VfB Stuttgart vorne rechnen um die ersten Plätze.
Um die ersten, ja, okay, ganz vorne sehe ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass sie nicht nochmal so eine beeindruckende Saison spielen werden wie, wie vergangene Saison, das ist klar. Die Abgänge, glaube ich, kannst du so auch nicht unbedingt ersetzen, sondern auf eine andere Art und Weise. Was mir gefällt, dass sie jetzt keine wilden Sachen gemacht haben, dass sie jetzt für die Champions League-Saison nicht irgendwelche Spieler geholt haben, nur eben um am großen Rad zu drehen, sondern dass man es wirklich sachlich auch analysiert hat, wer passt zum VfB. Du hast es angesprochen, auch junge Spieler. Ich bin gespannt, Franz Kretzig, der wird sicherlich viel Spielzeit bekommen, ob er auch sein Breakout jetzt beim VfB hat. Das wird spannend zu sein und natürlich in der Offensive ganz wichtig, Dennis Undav bleibt beim VfB. Demirovic, wie er sich schlagen wird auf dem Niveau, auf Champions League Niveau, bin ich auch gespannt. Auch spannend, Nick Woltemade. Also diese Mannschaft, die hat was. Die hat sehr viel Potenzial und sie haben eben mit dem Trainer, mit Sebastian Hoeneß auch einen Trainer, der die Spieler besser macht. Und ich glaube auch, dass der VfB sicherlich viel Begeisterung sorgen wird, aber auch aufgrund der Doppelbelastung nicht mehr an dem Niveau auch, glaube ich, anknüpfen kann. Mhm. Und dementsprechend sehe ich den VfB am Ende der Saison auf Platz 5.
Auf Platz 5, okay. Ja, mit den beiden Transfers, du hast ja gerade angesprochen, Demirovic und der Weiterverpflichtung von Undav ist natürlich gerade finanziell schon ein ziemliches Paket, ne? Also da kann auch gut Druck entstehen. Hast jetzt knapp 50 Millionen für beide roundabout ausgegeben. Allein die Personalkosten bei Undav mit Transferablöse und Gehalt bewegt sich auch bei knapp 50 Millionen. Also das ist schon nicht ohne. Ich finde das aber ein ziemlich spannendes Sturmduo vorne. Glaube auch, dass das dieses Jahr beide für locker ihre 15 Tore gut sind. Und gerade in der Defensive bin ich ein großer Fan, muss ich sagen, von Jeff Chabot schon zu Kölner Zeiten. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch eine gute Ergänzung bzw. bessere Verstärkung sogar noch als Waldemar Anton sein.
Also für mich ganz klar, ehrlicherweise, ich habe es ja vorher schon gesagt, der ein oder andere Abgang, natürlich vermeintlich im ersten Moment tut er weh, Anton, Girassi, sind ja nur zwei. Trotzdem darf man nicht vergessen, was ich schade finde tatsächlich, dass so viel über die Kaufoptionen, über die Ausstiegsklauseln letztendlich beim VfB veräußert wurde. Ich glaube, da war tendenziell, was der Markt hergeben würde, viele, viele Millionen mehr drin. Es ist, was es ist. Trotzdem glaube ich, dass es eine Mannschaft sein wird mit den Zugängen. Demirovic, Undav wurde ja schlussendlich fest verpflichtet, der mit Sicherheit dieses Jahr auch nochmal eine komplett andere Rolle einnehmen wird in dem Team. Und ich glaube, dass es eine Mannschaft sein wird, die in einer gewissen Hinsicht bestätigen kann, was sie letztes Jahr zu großen Teilen in der Bundesliga gezeigt hat. Wird es nochmal für Platz 2 reichen? Nein, auf keinen Fall. Also es wird sich irgendwo um Platz 4, 5, 6 einpendeln, aber ich halte definitiv große Stücke, weil das Gerüst, was der VfB hat, mit Hoeneß als Trainer an der Seitenlinie, glaube ich, ziemlich vielversprechend. Und deswegen, ich habe nicht mehr viel freie Plätze und sagt der VfB, trudelt auf Platz 4 ein. Ist geschuldet meiner Tabelle. Habe es aber eben gesagt, irgendwo zwischen 4 und 6 sehe ich den VfB auf jeden Fall. Und die Abgänge tun dann vielleicht doch nicht so weh, wie man es im ersten Moment glauben würde.
Denke ich auch. Hätte, glaube ich, noch viel schlimmer kommen können. Ich meine, Mittelfeldzentrale mit Stiller und Carasor haben sie zusammengehalten. Zürich ist geblieben. Also von daher mal abwarten, wie sie mit der Doppelbelastung klarkommen. Aber mit der Qualität im Kader und auch mit den vielversprechenden jungen Spielern, glaube ich, wird Sebastian Hoeneß da auch wieder einen sehr attraktiven Fußball spielen lassen in der kommenden Saison, der auch von Erfolg geprägt sein wird. So, und dann sind wir schon an der Spitze angelangt. Von Erfolg geprägt war auch die Saison von Bayern 0 für Leverkusen, die dieses Jahr die Gejagten sein werden. Werden sie von den Jägern abgefangen vor der Ziellinie, Fabi Sören, oder schafft es Xavi Alonso und die Werkself nochmal so eine vermeintliche Fabelsaison hinzulegen? Haben ja auch weitestgehend den Kader zusammengehalten?
Von mir klares Nein. Ja, sie haben den Kader zusammengehalten. Natürlich dann auch noch Qualität, glaube ich, im Mittelfeld mit Garcia und im Angriff mit Terrier dazu gewonnen, definitiv. Spannend wird sicherlich jetzt noch sein in den nächsten Wochen, was sich in der Abwehr tut. Wenn man liest, dass ein Abgang ja auch noch eigentlich eingeplant ist, wird es Tah sein, wird es Cousinou sein? Das wird man dann noch sehen. Dann müssen sie da noch Ersatz holen, sicherlich. Klar, wenn du von der Qualität gehst, ist diese Mannschaft definitiv gut genug, um wieder oben anzugreifen. Was ich sehe, und das ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber spätestens im Winter würde es sicherlich viele Gerüchte geben, wo Xabi Alonso darauf die Saison Trainer sein wird. Das gleiche gilt für Flo Wirtz. Das wird sicherlich Unruhe reinbringen, zumal dann eben auch sicherlich die Champions League-Saison auch ja, Kraft kosten wird. Und dementsprechend kann Leverkusen nicht ganz an dieser fabelhaften Saison anknüpfen und beendet ja die Spielzeit auf Rang 3.
Okay. Gehe ich mit. Wie gesagt, ich glaube, das, was man letztes Jahr von Leverkusen gesehen hat, das kannst du nicht nochmal wiederholen. Ich sag's immer wieder, ich ziehe alle Hüte, die bei mir im Kleiderschrank liegen, vor der Leistung, die Leverkusener gebracht haben letzte Saison. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es viele Spiele gab, glaube ich, wo ja das Spielglück auf Seiten der Leverkusener war, sei es mit späten Toren, sei es vielleicht auch mit der ein oder anderen ja Schwächung, die der Gegner dann durch Platzverweise bekommen hat. Es soll gar nicht alles negativ. Also wunderbar, sensationell, absolute Fabelsaison, aber das wird nicht zu wiederholen sein. Faktor für mich, warum es am Ende nur für Platz 3 reichen wird, ist, glaube ich, dass spätestens nach Weihnachten eine gewisse Unruhe reinkommt. Du hast Spieler, die heiß begehrt sein werden. Du hast einen Trainer, der wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Folgejahr nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird. Du hast Flo Wirtz, Jonathan Tah, Grimaldo, wie sie alle heißen, eine super Truppe. Dazu spielst du noch Champions League, das sind dann auch nochmal 8 Spiele, das darf man auch nicht vergessen mit dem neuen Modus. Und es wird definitiv für eine Spitzenposition in der Bundesliga reichen, aber nicht mehr für die Meisterschaft. Daher kurz und knapp Platz 3.
Sehr schön. Dann sind wir doch auch heute wieder perfekt durchgekommen, die letzten 9. Und dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, und uns überraschen zu lassen, wie der erste Spieltag so laufen wird. Jetzt haben wir erstmal dieses Wochenende die Pokalrunde. Da wird vielleicht auch die eine oder andere Überraschung passieren. Und ja, von meiner Seite war auf jeden Fall ein guter Einstieg, fand ich, für die ersten beiden Folgen, die wir jetzt so kurz hintereinander besprochen haben. Und ja, von meiner Seite war es das. Ich wünsche euch ja, eine erholsame Woche. Genießt die Zeit noch ein bisschen, bis es dann am Samstag bzw. Freitagabend endlich wieder losgeht mit der Bundesliga. Und dann hören wir uns Ja, müssen wir mal schauen. Da werden wir uns nochmal besprechen, ob wir jetzt regelmäßig sonntags aufnehmen oder dann doch wieder auf den Montag ausweichen aufgrund einiger Sonntagsspiele. Da schauen wir dann mal. Da geben wir euch auf jeden Fall noch rechtzeitig bekannt. Und dann haben wir noch einen Hinweis für euch, beziehungsweise den hat der Sören. Wir haben ja noch wieder Tippspiele im Angebot, Sören.
Ja, Fantasy League. Ich glaube, das ist das Schlagwort. Macht mit. Also wir haben auch in unserer Story bei Insta ist verlinkt. Also die offizielle Bundesliga Fantasy League. Da haben wir eine eigene Liga und natürlich auch bei Kicker. Also ja, nimmt gerne teil. Ich glaube, es macht immer Spaß, da sein Team aufzustellen. Und die eine oder andere Überraschung ist sicherlich auch dabei an Spielern, die ja diese Saison dann auch überraschen werden. Und genau, macht einfach mit, alles kostenlos und ganz einfach.
Folgt uns gerne, lasst ein Sternchen hier und ja, gebt auch gerne an eure Freunde weiter, dass ihr einen coolen Podcast kennt, den, wo sie mal reinhören sollen. Also wir sind für jeden Zuhörer dankbar und ja, dann übergeben wir weiter an Fabi, hat dann die letzten Worte für diese Folge.
Boah, was ist denn, kann ja mein Glück kaum fassen, tatsächlich. Was soll ich sagen? Ihr habt ja alles vorweggenommen. Ich glaube, ich habe hier auch in meinem Kreise geworben für die Tippspielrunden. Ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn mehr Teilnehmer mit dabei sind. Unsere Zuhörer sind ja mittlerweile sehr, sehr viele auch, die wöchentlich auf unsere Stimmen letztendlich warten manchmal. Vielleicht darf man das so behaupten, lasst eine Bewertung da, empfehlt uns weiter. Und was natürlich am allerwichtigsten ist, jeder, der gerne mal Teil des Podcasts sein möchte, schreibt uns über Instagram einfach an. Jeder hat die Möglichkeit, auch für seinen Lieblingsverein rund um die einzelnen Spieltage eine Bewertung oder beziehungsweise eine Analyse abzugeben. Und wir freuen uns auf jeden, der einfach Teil davon sein will. Und danken allen, die uns wirklich zuhören.
Traut euch, kontaktiert uns und wir hören uns dann. Macht es gut.
Macht es besser. Bis dann. Tschüss.